Fritz.
Podcast. Jonte Weiland, Trackback.
Guten Abend, ich hoffe, ihr sitzt bequem bei dem Schmuddelwetter da draußen. Schön, dass ihr da seid. An dem Wochenende diese Trackback-Sendung, an dem auch die Frankfurter Buchmesse ist, so ein Zufall. Denn passend zu dieser Frankfurter Buchmesse sind neue Angebote zum digitalen Lesen aufgeploppt. Es wurde lange gemunkelt, jetzt sind sie da. Die E-Book Flatrates, ja, das Spotify quasi für Bücher lesen, bis die Augen bluten, zu einem monatlichen Tarif oder sogar ganz umsonst. Und unser Fritze Dennis Kogel, der liest sonst nur Twitter und Spielemagazine, aber der hat sich jetzt diese neuen Angebote mal angeguckt. Den Anfang, den hat vor kurzem ReadFi gemacht, haben einige vielleicht schon mal gehört. Aber nochmal zum Mitschreiben, Dennis, was kann ReadFi?
Das ist so eine kostenlose App für Android und iPhone, mit der ihr unbegrenzt viele Bücher lesen könnt für umsonst. Und dabei werdet ihr halt gelegentlich von Werbung unterbrochen. Die legt sich dann so über die Seite und unterbricht den Lesefluss so ein bisschen wie so Werbung bei YouTube.
Also nervig.
Ja.
Klingt ja aber trotzdem grundsätzlich gut, so eine Bücherflat für umsonst. Dafür kann man dann ja so eine Werbung auch in Kauf nehmen. Ich fürchte aber, dir hat ReadFi nicht so gut gefallen.
Nee, weil die Ausführung ist halt einfach Murks, ja. Auf meinem Android-Telefon, da fühlt sich die App einfach schlecht an. Das Menü rutscht über den Text, Seiten werden falsch angezeigt und die Bücherauswahl, die ist auch ziemlich mies. Es gibt so ein paar Hits wie 12 Years a Slave und The Wolf of Wall Street. Das meiste ist aber echt nicht so gut. Zu den beliebtesten Titeln aktuell gehört so Hausfrauen-Erotik wie The Act of Passion.
Super, kenne ich, habe ich gelesen.
Ja, super. Ja, und die Fritzbox-Anleitung, auch großer Hit. Ja, wirklich die Anleitung für einen Router. Ist unter den beliebtesten
Titeln.
Ja,
aber für umsonst. sag mal, kann man das denn nur jetzt auf Tablets und Handys lesen oder auch auf so einem E-Reader mit E-Ink-Display?
Nee, das ist nur für die App.
Okay, damit halt, sonst funktioniert ja die Werbung auch nicht, macht Sinn. ReadFi nicht so dolle. Wer das jetzt ja aber schon eine ganze Weile relativ erfolgreich macht mit E-Books, ist Amazon. Die haben schneller reagiert als erwartet und sind jetzt auch nachgezogen, haben jetzt auch eine Leseflat. Konnten dich die Profis von Amazon überzeugen?
Ja, also das Ding heißt Kindle Unlimited und will so das Netflix oder Watchever der Bücher sein. Knapp 10 Euro im Monat zahlt ihr da und könnt dann unbegrenzt Bücher lesen. 719.000 Bücher sind Teil vom Angebot. Nein. Ja. Und 10 Bücher gleichzeitig könnt ihr euch dann auf Smartphone, Tablet, Laptop oder auf den Kindle E-Book-Reader laden.
Nicht mehr für umsonst, klingt jetzt aber erstmal irgendwie besser. Aber was nichts kostet, ist ja auch nichts wert. Blöder Spruch. Stimmt's bei Amazon? Lohnen sich die 10 Euro?
Ja, also die E-Book-Apps sind deutlich besser gemacht als die von ReadFi, aber das Bücherangebot ist halt auch hier totaler Dreck.
Verdammt.
Weil ja, es ist halt echt kein Netflix oder whatever, das ist eher so auf dem Niveau von einer Ramsch-Buchhandlung. Ich finde kaum Bücher, die mich interessieren. Es gibt halt tonnenweise Billig-Erotik wie Die Rockersklavin. Es gibt Liebesromane wie Küss mich, du Vollidiot. Und japanische Sprichwörterbücher. Und das große Zugpferd ist die Harry Potter-Reihe, die gibt's nur auf Deutsch. Und die Tribute von Panem oder die Hunger Games, die gibt's auch auf Englisch. Und das ist mir zumindest keine 10 Euro im Monat wert.
Ich erinnere mich daran, dass ich als Prime-Mitglied die Harry Potter-Reihe auch schon vorher umsonst lesen konnte über diese Leihbibliothek. Also Amazon auch erstmal ein Fail auf jeden Fall. Mal gucken, ob sich das da entwickelt. Aber Dennis, jetzt haben wir genug geschimpft, genug gemeckert. Wo sind denn die guten Nachrichten?
Die große Hoffnung aktuell ist SoBooks. Das ist ja so eine neue Plattform. Dahinter steckt Sascha Lobo unter anderem. Der kennt sich ja im Internet aus. Und SoBooks ist gestern gestartet jetzt. Bei SoBooks lest ihr im Browser, auf dem Smartphone, Tablet oder am Rechner, nicht am E-Book-Reader. Und das Coole ist die Community. Ihr könnt halt auf jeder Seite des Buches übers Buch diskutieren. Ihr könnt einzelne Passagen aus dem Buch online teilen und in der frühen Beta-Version, da wirkte das alles sehr, sehr durchdacht, sehr schick. Und ob das Buchangebot hier stimmt, das muss sich halt erst zeigen.
Also ReadFi und Kindle Unlimited sind nicht so der Brüller, aber alle schauen auf SoBooks. Gestern war es soweit, große Eröffnungsgala auf der Frankfurter Buchmesse und wir wollen gleich nochmal ausführlich über SoBooks sprechen mit Christoph Kappes. Das ist neben Sascha Lobo der zweite große Name hinter SoBooks.
Is on his way, yo. And you know, we're gonna drop some flows. See y'all.
They fruit scooting off the wall by the mall town city. Everybody gone batty, more knickknacks to patty. Caddy truck, oh fuck, it's like the ends never taper. Pulling more strings than the great Muppet caper. Shaper of things to come, done like dinner. For a space on the wheel, everybody want a winner. All's well that ends well, like Tad the Cat. Yet the fact remains, we'd rather blow out our brains. Veins pump or something, it started as blood. Until trickles of mud interrupted the natural. The digestive tract to pull. I mean the monster truck challenge, throwing off the mental balance. High speed entertainment, lifetime arraignment. The same tent, collapsing twin towers. Televised the wakes and the range, all the flowers. The powers that be remain in our choice, but to buy standard brand, meet demands in the fire. Time life subscription for a free pair of pliers. Loop burning fires in the pockets to fill more sockets. Dudes blasting off in their rockets until we find out how hot hot gets. Pizza pop degrees, savor the flavor. Max value plus in the voices just hush. And now, even sooner non-existent. The world, the make-believe, is just so fucking distant. Persistent for faster, foreseen disaster. Under the fallacy, convenience can master. And plaster ozone, so we make no bones. But the earth will move on when humans is long gone. Yo, we'll be long gone.
Yo, depict disrepair, despair, disastrous. Needies get mega speed knots. With mad tech, gavar for use of bots. Speak shuffle office, a metal in tones. Cold but ain't cool, it's hot. Just got to get a doctor. Pure balls, a fester in the face. DB play hates a dummy. So the doc's not in the house. Is that it? Who's smarter now with medical masters? Speak nice order, must be still the quarter. Bad one times, this is good thrown sorta. Vain glory cause amnesia, forget them, I see ya. Paper tigers the thing that vex them, but they cage them. That's how zoo displays them. Slaughterhouse, animal farm, cause all the sages derive for Ritalin sticks. Tough migraines, world wisdom, be lyrical, localizations. Yeah. Getting that cheddar.
Think about the time. Think about the time. Think about the time. Think about the time. About the time. About the time.
Netzmusik ist das bei Trackback auf Fritz. Das heißt, ihr könnt es bei Gefallen kostenlos und legal runterladen. Ja, aber wen habt ihr da gerade gehört? Das ist eine gute Frage. Das ist wieder so ein Name, da weiß ich nicht ganz genau, wie man das aussprechen soll. D3Z, also ein großes D, 3Z und ein kleines S. Ihr könnt ja mal bei trackback.fritz.de gucken und euch selber aussuchen, wie ihr es denn aussprechen wollt. Der Song hieß auf jeden Fall Sea Spray und hinter dieser Band verbirgt sich eine Rap-Crew aus Japan und Kanada. Die schrauben gerade an ihrem Debütalbum und ihr könnt euch sicher sein, dass wir Bescheid geben, wenn das Ding fertig ist, denn das, was wir jetzt gehört haben, gefällt uns schon ganz gut, auch wenn wir nicht wissen, wie sie aussprechen sollen. Ihr könnt euch aber bis dahin, bis das Album fertig ist, die Wartezeit mit ihrer EP vertreiben. Die findet ihr, wie gesagt, kostenlos und legal zum Download im Netz und den passenden Link gibt's bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Wir haben gerade schon gesprochen über die Neuigkeiten beim digitalen Lesen, wobei Neuigkeiten muss man auch ein bisschen vorsichtig sein. Es geht eher darum, möglichst billig an möglichst viele neue Bücher zu kommen. Und so zumindest die Einschätzung gerade von Dennis, das ist alles jetzt noch nicht so der Brüller mit ReadFi und Kindle Unlimited und so weiter. Aber Sascha Lobo und Christoph Kappes, die haben sich vorgenommen, nicht so kleine Brötchen zu backen, sondern das digitale Lesen mal so eben zu revolutionieren. Gestern ging ihr Startup SoBooks auf der Frankfurter Buchmesse an den Start und schon vorher wurde das Ganze heiß diskutiert und wir haben kurz vor der Sendung mit Christoph Kappes darüber gesprochen, was das denn alles soll mit SoBooks.
Hi, hallo.
Für alle, die jetzt SoBooks zum ersten Mal hören, ich habe mal gelernt, dass man eine gute Idee in ein paar Sätzen erklären können muss. Kannst du das bei SoBooks?
Ich versuch's. Also die Grundidee ist, dass man erstens Bücher ohne Brüche und Medienbrüche, Gerätebrüche, Softwarebrüche im Browser komplett lesen, diskutieren und kaufen können soll. Das heißt, es gibt nicht mehr den Wechsel, dass man erst etwas runterladen muss auf einen Reader und von da aus dann nicht mehr vernünftig auf Facebook zum Beispiel teilen kann. Das machen wir alles in einem sehr barrierefreien Prozess. Das ist ein Gesichtspunkt, der uns wichtig ist, damit nämlich, das ist der zweite Punkt, das Gespräch über Bücher auch im Internet erfolgen kann und möglichst dicht an den Büchern. Bisher ist es so, dass an verschiedenen Stellen im Internet über Bücher diskutiert wird, aber nie ist das dicht mit dem Text auch verwoben und das können wir. Bei uns kann man in Büchern diskutieren und der dritte Punkt, auf den es dann ankommt, ist, dass aus diesen Diskussionsaktivitäten dann unsere Plattform Empfehlungen aussprechen kann. Die kann nämlich sagen, was lesen deine Freunde oder was ist jetzt im Bereich Fantasy gerade hip in den letzten Tagen. Solche Informationen können wir eben liefern und damit geben wir auch Leseempfehlungen ab.
So Books, du hast es angesprochen, ist ja die Matrix aus Social und Books, also eben genau diesen sozialen Aspekt ansprechen. Man kann es ganz kurz beschreiben, wenn man sieht, man liest im Browser und wenn man Lust hat, dann kann man rechts direkt quasi eine Kommentarspalte aufmachen, wo die Diskussion zu diesem Buch stattfindet. Jetzt hat ja, glaube ich, in den letzten Jahren der E-Book-Reader mit dem E-Ink-Display, wie zum Beispiel beim Kindle von Amazon, einen großen Anteil an dem Erfolg der E-Books gehabt. Ihr setzt jetzt aber vor allem auf das Lesen im Browser. Warum?
Also ich sehe das schon mal gar nicht so als entweder oder. Im Moment stellt sich das so dar. Also die E-Reader-Hardware ist sehr leistungsfähig, die hat eine lange Akkulaufzeit, die ist kontrastreich, die ist besonders klein und dünn, die hat ihre Vorteile, das ist überhaupt gar keine Frage. Aber von der gesamten Idee her glauben wir, dass das im Browser eben besser läuft. Und Browser und E-Reader werden auch zusammenwachsen. Man sieht das heute schon bei der neuesten Generation von E-Readern, dass das zusammenwächst. Wir haben ja hier uns überlegt, wie sieht das Lesen der Zukunft aus? Und das ist kein Werbespruch, sondern wir haben echt gesagt, wir fangen jetzt mal bei Null an und überlegen, wie sieht das in 3 oder in 5 Jahren aus. Und da ist diese Welt nicht mehr so getrennt. Dazu sieht man auch, dass die E-Reader-Verkaufszahlen zurückgehen, also die Tablets und die Phablets, also die großen Phones auch, beginnen immer mehr zum Lesegerät zu werden. Und für mich gibt es da auch kein Entweder-Oder. Also wer mit dem Printbuch glücklich sein will, der soll das gern weiter tun. Und wer mit dem E-Reader lesen will, auch der soll das gern weiter tun. Ich glaube, dass das wie auch in anderen Bereichen gar keine Entweder-Oder-Frage ist.
Du hast es schon angesprochen. Immer wieder liest man, dass ihr mit SoBooks ja so ein bisschen größenwahnsinnig seid, weil ihr mal eben das Lesen im Netz ganz verändern, quasi revolutionieren wollt. Ist das geschicktes Marketing oder ist das ehrlicher Wahnsinn von euch beiden?
Naja, das sind zwei Sachen. Also wir haben ursprünglich ganz anders angefangen. Wir haben vor 2 Jahren gesagt, hey, lass uns eine Art App-Verlag machen. Da waren das noch kleine Apps und dann haben wir gemerkt, dass das so nicht funktioniert. Nicht? Das sind schon wieder kleine, geschlossene Portionen und dann muss man ja auch zu den wenigen Prozent der Hersteller gehören, die überhaupt wahrgenommen werden. Also das ist aus unserer Sicht dann kein Weg gewesen. Und dann haben wir irgendwann in einer erleuchteten Minute gesagt, hey, warum nehmen wir nicht das, was ja ursprünglich mal als die Textdarstellung und das Textlesegerät gedacht war, nämlich HTML und Browser. Das ist auch jetzt keine besonders geniale Idee, sondern es gibt überall auf der Welt seit Jahren schon Bestrebungen, das zusammenzubringen. Also es gibt auch Open-Source-Reader-Projekte wie Readium beispielsweise. Es gibt an verschiedenen Ecken auf der Welt diese Erwägungen, wie immer, wenn was Neues in die Welt kommt. Und das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt die super Genies sind, sondern dass wir einfach was Naheliegendes zusammengebracht haben. Man kann auch sagen, das ist zwar eine schöne Sache, die wir machen, aber eigentlich ist das nur so eine Art Facebook plus E-Reader plus Browser plus Metering plus Relevanz plus. Also
ist es ja meistens so, dass die einfachen Ideen trotzdem gar nicht so einfach sind, weil irgendwann muss man drauf kommen. Wo ich mich jetzt über euch informiert habe, habe ich natürlich ein bisschen gelesen, ein paar Artikel, auch ein paar Interviews mit euch. Und ich hatte das Gefühl, das war immer sehr wohlwollend euch gegenüber. Was glaubst du denn, wie wichtig jetzt für die Wahrnehmung von außen es auch ist, dass jetzt Lobo und du zwei aus dem Netz seid und eben nicht so ein großes Verlagshaus, das das jetzt versucht?
Also die Konstellation ist schon, glaube ich, sehr hilfreich hier für diese Sache. Deswegen habe ich auch vor 2 Jahren, als Sascha auf mich zukam, gesagt, hey, ich glaube, das funktioniert. Weil wir sind beide jetzt, also auf Verlagsseite können wir trotzdem, also auch mit der Nicht-Netzseite können wir kommunizieren. Wir sind in der Netzgemeinde ganz gut verdrahtet, Sascha natürlich noch viel besser als ich. Gleichzeitig über Sascha Lobo hohe Aufmerksamkeitswert und da haben wir dann gedacht, oder ich auch gedacht, also wenn das so nicht klappt, wie denn dann? Da haben wir natürlich als Startup auch unglaublich viel Glück, dass wir in dieser Konstellation mit dieser Medienwirksamkeit arbeiten können. Das setzt uns aber auch gleichzeitig unter erheblichen Druck. Also die letzten Tage waren auch nicht immer leicht für uns.
Ja, das glaube ich. Es ist natürlich genau das, was du sagst, viel Aufmerksamkeit sind auch viele Augen, die dann auf einen schauen und genau darauf wollen wir jetzt auch noch kommen. Am Ende und steht und fällt ja jeder Buchladen, ob der jetzt im Netz oder analog irgendwo rumsteht, mit dem Angebot. Gestern ist jetzt auf der Frankfurter Buchmesse SoBooks an den Start gegangen und Hand aufs Herz, wie ist euer Angebot im Moment? Wie wird es in Zukunft aussehen?
Das Angebot ist klein. Wir haben uns von der Idee gelöst, dass wir so etwas wie eine Vollständigkeit des Sortiments haben müssen. Viele Leute sagen ja, Flatrate, 100.000 E-Books, das ist das, wo es hingeht. Das mag auch sein, das ist eine Richtung. Wir haben gesagt, wir müssen die Kommunikation strukturieren, wir wollen kleine Communities bauen, wir wollen bestimmte Dinge ausprobieren und das tun wir jetzt. Also jetzt kann man zum Beispiel als Jerry Cotton-Fan eine Reihe von Jerry Cottons lesen oder wer sich mit Belletristik und Liebe befassen möchte, kann eine von uns gebaute Liebesanthologie lesen oder Michael Seemanns neues Buch über Kontrollverlust. In 2 Wochen haben wir einen Fall, wo Christopher Lauer und Sascha Lobo zusammen über die Piratenpartei ein bei uns les- und kaufbares Buch veröffentlichen werden. Also da versuchen wir ein paar systematische Fälle zu bauen, mit denen wir eben sehen können, was sich auch kommunikativ verändert. Ich glaube, dass es falsch ist zu sagen, man nehme 100.000 E-Books und lege da einfach Kommentarlayer drüber. Das wird nicht funktionieren.
Also erfrischend ehrlich, sehr, sehr schön. Hätte ich jetzt nicht gerechnet mit der Antwort, aber sehr cool, auf jeden Fall eine neue Idee, ein neuer Ansatz, das Lesen im Netz. Der Vorteil für euch bei SoBooks ist, ihr braucht kein Abo, keinen Klarnamen, kein gar nichts, ihr braucht erstmal nur irgendeine E-Mail-Adresse, könnt euch dann selber ein Bild von SoBooks machen. Geld bezahlen müsst ihr dann erst, wenn ihr ein Buch kaufen wollt und naja, das ist ja nun auch völlig in Ordnung. Den Link zu SoBooks, den findet ihr auch nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Und dir, Christoph, vielen Dank fürs Gespräch und euch allen bei SoBooks viel Erfolg damit.
Ja, vielen Dank.
Danke, ciao.
Tschüss.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Was war los letzte Woche im Netz? Diese Frage ist die, die uns bei Trackback hier immer wieder aufs Neue beschäftigt und die Geschichten und die Links, von denen wir denken, dass die auch für euch interessant sein könnten, die stellen wir euch dann hier vor. Die Profi-Hörer unter euch wissen, jetzt kommen die Link-Tipps von Wayne Schlegel und mit dabei ein altbekanntes Thema.
Auch in dieser Woche wieder aktuell der Überwachungsskandal. Am Donnerstag traf sich der NSA-Untersuchungsausschuss. Vor Ort war André Meister von Netzpolitik.org, um von dort live zu bloggen. Soweit so gewöhnlich. Dass Meister aber offensichtlich unter besonderer Beobachtung von einem Polizisten des Bundestages stand, der direkt hinter ihm Platz genommen hatte, klingt eher nach einem gezielten Einschüchterungsversuch. Offiziell war die Sache jetzt ein ganz großes Versehen, aber ein fader Beigeschmack bleibt. Golem und Zeit.de haben über den Vorfall berichtet und auf Netzpolitik.org findet ihr den angesprochenen Live-Blog von Meister. Die zweite Neuigkeit im Überwachungsskandal kommt diese Woche aus den USA. Twitter verklagt die US-Regierung. Twitter will seine Nutzer darüber informieren, in welchem Maß die Geheimdienste Daten vom Kurznachrichtendienst einfordern. Viele Details sind noch nicht bekannt, aber auf handelsblatt.com könnt ihr die Geschichte nachlesen. Nicht zuletzt zeigt das aber auch wieder, dass die großen Internetunternehmen ebenfalls ein Problem mit dem Skandal haben, aber aus wirtschaftlichen Interessen. Der Vertrauensverlust dem Internet gegenüber schade den Unternehmen, sagt Google-Chef Erik Schmidt. Einen ausführlichen Artikel dazu findet ihr bei Zeit.de. Aber ganz im Ernst, diese großen Googles, Facebooks und Twitters nehmen es ja auch nicht so ernst mit Datenschutz. In erster Linie wollen sie Gewinn erzielen und unsere Daten sind bares Geld. Da ist es wichtig zu wissen, welche Rechte wir eigentlich gegenüber den Firmen haben, was sie mit unseren Daten machen dürfen und wie wir unsere Rechte einfordern. Das alles hat Michaela Zinke auf irights.info zusammengefasst. Ein Artikel, den jeder mal gelesen haben sollte.
Die Linktipps von Wayne Schlegel. Ihr findet alles, was er euch gerade vorgestellt hat, nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Fein säuberlich aufgelistet und dann könnt ihr das in aller Ruhe nachlesen. Gerade der letzte Artikel ist wirklich sehr spannend für jeden, der im Internet unterwegs ist. Das seid ihr ja wahrscheinlich. Auf trackback.fritz.de findet ihr übrigens auch diesen Song hier zum kostenlosen Download. Die Bass Culture Players mit Forgiveness. Reggae-Musik, obwohl es draußen schon dunkel ist, grau und nass. Culture Players und Forgiveness, das ist Reggae-Musik. Ist ja immer so eine Sache mit Reggae-Musik, muss man mögen. Aber ist auf jeden Fall Sommer drin und draußen eben nicht mehr. Das heißt, ihr könnt versuchen, euch noch so ein bisschen den Sommer zurückzuholen, eben mit Reggae und den Song, den ihr gerade gehört habt. Der ist Teil eines ganzen Reggae-Samplers. Das heißt, da gibt's noch viel, viel mehr. Und das Gute ist, weil das Netzmusik war, könnt ihr den ganzen Sampler umsonst runterladen im Netz. Und den Link dazu findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Wie kommen eigentlich die Informationen und Nachrichten von da, wo sie entstehen, zu uns, also zu den Leuten, die sie lesen, die sie konsumieren und die dann vielleicht auch irgendwas damit anfangen? Diese Frage, die stellen sich viele schlaue Menschen schon lange und das wird auch nicht langweilig, diese Frage, denn die Wege der Nachrichten, die ändern sich auch immer wieder und eine Entwicklung, die wir in letzter Zeit beobachten, ist, dass immer mehr Menschen über Facebook zu den neuesten Nachrichten kommen, also eben nicht auf eine Seite gehen, wo Nachrichten sind, sondern erst bei Facebook das sehen und dann auf diese Nachricht kommen. Und darüber, über diese Entwicklung haben wir vor der Sendung mit Holger Schmidt gesprochen. Der ist Fokus-Redakteur und bloggt auf netzökonom.de über genau solche Fragen.
Hallo.
Du schreibst, Facebook sei der neue Gatekeeper für Nachrichten, um jetzt alle ins Boot zu holen, die nicht Kommunikationswissenschaften studiert haben. Gatekeeper sind eigentlich zum Beispiel wir jetzt beim Radio oder eben der klassische Journalist in Anführungsstrichen, bei dem bei uns kommen alle Nachrichten rein und wir filtern, wir wählen dann aus, welche durchkommen, welche quasi auf Sendung gehen. Und diesen Job, sagst du, macht jetzt Facebook?
Genau, den macht Facebook vor allen Dingen für junge Leute immer stärker. Man muss wissen, dass der Facebook-Algorithmus ja nicht alles durchlässt, was normalerweise in meiner Timeline bei Facebook zu sehen wäre, sondern von den 1500 Beiträgen, die ungefähr jeden Tag auf mich einprassen würden, wählt Facebook ungefähr 300 aus. Von denen Facebook sagt, das sind die relevanten, auf die klicke ich vielleicht am häufigsten, die teile ich auch gerne. Und diese 300 sind dann die Geschichten, die ich tatsächlich auf Facebook zu sehen bekomme. Und da bestimmt Facebook eben, was ich sehe. Und das sind halt sehr oft Nachrichten. Und wenn man sich die Statistiken anschaut, dann sind vor allem junge Leute, informieren sich halt sehr stark über Facebook, über Nachrichten und bekommen dort den Zugang dazu.
Facebook hat ja auch ganz gezielt diesen Algorithmus, also diese Auswahlsoftware, will ich es mal nennen, die dahinter steckt, geändert, um Nachrichten prominenter zu platzieren, oder?
Genau, das haben sie, glaube ich, schon zweimal getan. Sie bauen quasi ständig an diesem Algorithmus rum, wie Google ja auch, und haben also ganz klar gesagt, sie wollen mehr Nachrichten dort zeigen. Und Mark Zuckerberg hat ja auch im letzten Jahr gesagt, wir wollen die beste Zeitung der Welt werden.
Christoph Kappes, anderer Blogger, habe ich gelesen, kritisiert ja bei dir den Gatekeeper-Begriff. Er sagt, dass Facebook eher den Kontakt zum Kunden, zum Konsumenten herstellt und nicht der klassische Gatekeeper ist. Gehst du da mit oder würdest du sagen, sie sind wirklich diejenigen, die auswählen, welche Nachrichten zu uns kommen?
Ja, dadurch, dass Facebook ja diesen Algorithmus festlegt, bestimmen Sie ja, welche Nachrichten ich sehe. Es ist ja nicht so, dass ich, also Facebook filtert ja 1200 Blog oder Beiträge, die normalerweise bei mir landen würden, von vornherein aus. Insofern ist es dann schon ein Filter, den Facebook dort anwendet und damit ist auch der Begriff des Gatekeepers, glaube ich, angebracht. Nun muss man nur aber nicht sklavisch an den Begriff kleben. Es geht tatsächlich einfach um den Zugang zu Nachrichten. Wie stark Facebook da filtert, ist schwer zu sehen. Aber der Zugang zu Nachrichten, der findet halt immer stärker über Facebook und auch natürlich an beteiligte andere Apps wie Instagram und bald auch WhatsApp statt.
Die ja auch Facebook gehören, das schreibst du auch in deinem Artikel. Ich wollte mich jetzt auch gar nicht so groß an dem Begriff aufhängen. Ich glaube, die Diskussion ist nicht die wichtige. Ist das denn eine problematische Entwicklung?
Naja, die Medien sind ja so ein bisschen, sag ich mal, kritisch geworden, was ihr Verhältnis zu Google angeht, weil Google natürlich eine hohe Macht hat.
Stichwort Leistungsschutzrecht.
Stichwort Leistungsschutzrecht, dass sozusagen jemand bestimmt, was andere sehen. Und das, ich habe, glaube ich, in irgendeiner Stelle den Satz geschrieben, sie sind jetzt nicht mehr von einem US-Konzern abhängig, sondern von zwei. Und das heißt natürlich, klar ist das schön für die Medien, dass sie darüber Reichweite bekommen, aber sie begeben sich natürlich auch in eine Abhängigkeit. Wenn Facebook diesen Algorithmus mal in eine andere Richtung drehen sollte, dann kriegen sie dort keine Besucher mehr. Und was man natürlich auch sehen muss, sehr erfolgreich auf Facebook sind auch diese berühmten Clickbait, also Klickfängerangebote wie BuzzFeed oder Heftig.co in Deutschland, die mit sehr lustigen Geschichten enorm viel Traffic abholen.
Und sehr umstrittenen Geschichten, das muss man, glaube ich, auch sagen.
Sehr umstrittenen Geschichten, die schreiben alle voneinander ab, was das Zeug hält. Und das hat eigentlich nichts mit Nachrichten zu tun. Da entsteht natürlich aber auch eine neue Konkurrenz um die Aufmerksamkeit, um den Klick. Da tun sich viele schwer und bemühen sich dann auch sehr deutlich sozusagen mit Unterhaltungsangeboten zu punkten, dass sie glauben, dort in die Konkurrenz gehen zu müssen.
Ich höre schon raus, dass du es schon als Problem betrachtest, aber haben denn jetzt die klassischen Medien, gerade im Internet, das einfach verpennt, das selber zu machen und sich jetzt in eine Abhängigkeit von Google und Facebook begeben, aus der sie ja irgendwie auch schwer wieder rauskommen wahrscheinlich?
Ja, einige haben ja eine starke Marke aufgebaut und können natürlich darauf setzen, dass viele Nutzer direkt ihre URL eingeben. Man muss auch beachten, dass die Nutzer, die direkt eine Internetadresse eingeben, weil sie die Marke mögen, in der Regel viel länger bleiben, viel mehr Artikel lesen und natürlich auch damit viel wertvoller sind für Werbung oder auch viel häufiger dann mal Bezahlinhalte kaufen, während die Leser, die über Facebook kommen, mal eben einen Artikel anlesen, oft nach wenigen Sekunden wieder weg sind und damit haben die Online- oder die Nachrichtenseiten eigentlich eher wenig von diesem Leser. Also das ist zwar, sag ich mal, verlockend, auf diesem Weg Leser zu holen, ist auch okay, nur es ist, glaube ich, wenn man sich darauf konzentriert, nicht nachhaltig.
Also die eigene Marke stärken, die eigene Seite stärken und nicht sich in Abhängigkeit begeben und erstmal von den schönen großen Zahlen blenden lassen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Immer wieder hört man ja auch davon, dass Facebook jetzt eben nicht mehr der heiße Scheiß wäre. Gerade die jungen Leute abwandern, löst sich das Problem nicht dann von allein?
Ja, es gibt immer mal wieder ganz interessante Untersuchungen, die meistens aus den USA kommen, die alle die Headline haben, die Jugend verlässt Facebook. Ich glaube, es wird so kommen, gerade auf mobilen Geräten, weil einfach dort das Thema Fotos wichtiger werden und man eben, glaube ich, dann doch eher unter sich sein möchte, also bloß nicht da sein, wo die Eltern inzwischen auch angekommen sind. Mark Zuckerberg, glaube ich, hat das aber sehr schnell erkannt und hat sehr clever zugekauft. Er hat Instagram gekauft, die Foto-Community, die wunderbar funktioniert für ihn. Er hat WhatsApp gekauft für richtig viel Geld. Das heißt, er hat die wesentlichen Apps, die Menschen nutzen, die besitzt er. Ich habe mal ausgerechnet, dass in Deutschland ungefähr Jugendliche ungefähr geschätzt 70-80% ihrer Zeit auf dem Mobiltelefon mit Facebook-Apps verbringen, also Facebook, Instagram und WhatsApp. Das heißt, die sind sozusagen die auf dem Weg zum Monopolisten, weil sie extrem gut eingekauft haben und wirklich sehr, sehr viel Nutzungszeit abbekommen. Und das sieht man ja auch an den Werbeeinnahmen, die Facebook generiert. Die sind gigantisch gut auf mobilen Geräten.
Also löst sich das Problem nicht von alleine. Das kann man, glaube ich, so zusammenfassen. Denn wir bleiben so oder so im Facebook-Kosmos und die werden für uns filtern und gucken, was zu uns kommt. Und wir sollten uns immer die Frage stellen, wer versorgt uns mit welchen Nachrichten? Das ist schon immer eine wichtige Frage gewesen. Und gerade jetzt, glaube ich, auch wo Nachrichten, ja, sagen ja auch viele, die neue Währung sind, auch wichtig, sich diese Frage immer zu stellen. Im Blog zur Sendung trackback.fritz.de, da findet ihr nochmal den Artikel von Holger zum Thema. Und da ist auch alles nochmal schön mit Zahlen und Statistiken belegt, wo man sich das nochmal anschauen kann. Außerdem netzökonomen.de, glaube ich, immer eine gute Adresse, um über solche Themen im Bilde zu bleiben. Holger, dir vielen Dank für die Infos und für deine Zeit.
Gerne.
Fair.
Julia Haltigen, all I can think of is you. Vielleicht ist das nicht unbedingt der Sound, den ihr hier gewohnt seid, aber Julia Haltigen, die stürmt damit gerade die Charts beim Downloadportal Yamendo und man muss sich da erst ein bisschen reinhören, aber dann klingt es echt super, gerade an so einem Abend wie heute. Finde ich das doch. Hat mir gut gefallen. Wenn es euch auch gefallen hat und ihr dem Ganzen eine Chance geben wollt, dann auf trackback.fritz.de gehen. Da findet ihr den Link zum Download. Und falls ihr so ein bisschen weggeschlummert seid, jetzt wird's wieder lauter.
Fritz.
Podcast. Jonte Weiland. Trackback.
Einen schönen guten Abend.
Fritz Trackback. Vom www ins RADIO.
Jede Woche, da bringen wir hier bei Trackback Links, von denen wir denken, dass sie für euch interessant sein könnten, aus dem Netz ins Radio. Ganz verrückte Sache ist das. Und diese Woche wurden auf vielen Blogs die Frage gestellt, wie wollen wir eigentlich miteinander umgehen im Netz, beziehungsweise wieso gehen wir eigentlich oft so scheiße miteinander um im Netz? Die Linktipps von Wayne Schlegel.
Die Debatte über Diskussionskultur im Internet und den Umgang mit Stalkern, Hatern und Trollen ist nicht neu, aber diese Woche wieder größer diskutiert worden. Den Anfang machte Patricia auf dasnuff.de. Die fordert zum einen mehr Solidarität auch von Menschen, die nicht Opfer sind, und zum anderen diskutiert sie den Begriff Troll. Mit Troll wird normalerweise ein Störenfried im Netz bezeichnet, dieser Begriff verniedliche aber und zeige nicht im Ansatz, wie boshaft und ernst das Problem ist und müsse daher überdacht werden. Diesem Aufruf ist Mina von fraudingens.de gefolgt und hat sich Gedanken gemacht, wie man Hater und Störenfriede im Netz nennen könnte. Dabei sind 7 Typen entstanden, die ein recht deutliches Bild davon abgeben, wie sich Menschen im Netz anderen Menschen gegenüber verhalten. Wir dürfen vorwegnehmen, widerlich, abstoßend und ganz weit entfernt von »Das darfst du doch nicht so ernst nehmen«. Für Kaspar Clemens Mirau von leitmedium.de ist es daher jetzt höchste Zeit, über Einschüchterungskultur im Netz zu reden. Für ihn steht das Thema sogar vor abstrakter Netzpolitik und Fragen um Netzneutralität und so weiter. Denn die Frage sei wichtiger und lebensnäher. Die NSA lese zwar unsere E-Mails, würde aber keine Vergewaltigungsdrohungen verschicken. Auf einen anderen wichtigen Punkt zum gegenseitigen Umgang im Netz macht Nils Bokelberg in seinem Blog aufmerksam. Und zwar geht es um den Umgang mit offiziellen Twitter-Accounts von Unternehmen. Viele Menschen scheinen das Gefühl zu haben, sie könnten sich benehmen wie die Axt im Wald, nur weil sie eine Dienstleistung oder ein Produkt erwerben. Dazu schildert er 3 Geschichten, die er in der letzten Woche beobachtet hat. Sein Aufruf: Denkt daran, dass auch hinter Firmenaccounts Menschen aus Fleisch und Blut sitzen, denen ihr eben auch mit einem gewissen Maß an Höflichkeit und Respekt gegenübertreten solltet.
Alle Artikel, also wirklich alle, die Wayne euch da gerade vorgestellt hat, sind wirklich sehr lesenswert und ich finde auch, dass wir über diese Frage diskutieren sollten, wie wir denn im Netz miteinander umgehen und vielleicht auch, was die Diskussionskultur im Netz mit uns so macht. Damit ihr euch selber eine Meinung zu dem Thema bilden könnt, sind alle Artikel nochmal bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de verlinkt und unter dem ersten von Patricia auf dasnuff.de findet ihr noch viele weitere Links, die sich mit diesem Thema beschäftigen.
The perfect opening. All right, here goes. I think you're smoldering. Did I fuck that up? Did I change your mind? Did I waste my verse on a lousy line? I'm a pot looking for a hole, and my heart's a hungry animal. So if I wet your ample appetite, go ahead and swipe me to the right.
I saw your picture and I had to stop. Are you
looking for a home. And my heart's a hungry animal. So if I whet your ample appetite, go ahead and swipe me to the right. Tender finger to the bone. I've used up all the data on my phone. Please, can we just meet? This heart is hungry. Soon enough, I gotta let it eat. Oh, baby, baby, please, just name the street. You look so lovely, and I'm running out of battery.
Miracles of Modern Science, Swipe. Und wenn euch das gefallen hat, ist das Schöne, wo das herkommt, da gibt's noch mehr. Denn bei uns im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link zur Bandcamp-Seite von Miracles of Modern Science. Da gibt's noch jede Menge zum Hören und zum kostenlosen Runterladen und so weiter und so fort. Viel Spaß damit. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann guckt mal, gibt ja auch noch andere Musik. Und wir hier bei Trackback, wir freuen uns ja, also auch wenn es euch jetzt nicht gefallen haben sollte, dass wir euch jede Woche Musik, also Kunst aus dem Netz kostenlos zur Verfügung stellen können, aber auch andere Kunst, die liegt gerade in Berlin im wahrsten Sinne des Wortes auf der Straße. Die Rede ist von Street Art, von Graffiti, aber, und das ist das Problem, manchmal ist es gar nicht so einfach, zwischen dem ganzen hässlichen Geschmiere die wirkliche Kunst zu finden. Und einer, der das ändern will, das ist Tobias Böhm, der bittet gerade bei Indiegogo um euer Geld, um eine App zu entwickeln, mit der ihr ganz einfach die Street Art in Berlin und überall auf der Welt finden könnt. Jetzt ist er hier und will uns erklären, wie das funktionieren soll. Hallo Tobias.
Hallo.
Ich musste gerade noch den Knopf für dein Mikro suchen, aber jetzt habe ich ihn gefunden.
Ja, super gefunden.
Im Grunde genommen soll dein Street Art Explorer, so heißt ja die App, ja eine Karte werden, auf der man die Street Art finden kann. Es gab und gibt ähnliche Projekte und Versuche. Google hat was ähnliches, Nike hat, glaube ich, auch mal sowas gemacht. Was willst du denn besser machen als andere?
Ja, also das grundsätzliche Ziel vom Street Art Explorer ist, eine Datenbank aufzubauen, eine globale Datenbank mit Street Art weltweit. Also wir probieren Street Art zu mappen weltweit und diese Datenbank mit den Daten, den Geodaten, aber auch den Bildern dann jedem frei zugänglich zu machen.
Und diese Datenbank wird gefüttert von uns allen, ja? So habe ich das richtig verstanden.
Genau.
Also wenn ich irgendwo was sehe und sage, oh Mensch, das ist ja hot, dann mache ich ein Foto davon und kann das dann bei euch irgendwie hochladen.
Genau.
Wie stellst du denn dann sicher oder dein Team, du bist ja nicht ganz alleine, nehme ich mal an, dass die Karte und auch die Bilder aktuell bleiben? Street Art ist ja vergänglich.
Ja, ja, wird häufig gecrossed und auch von staatlichen Stellen übergemalt, jedenfalls in den USA manchmal. Kommt vor. Ja, wie wir dagegen vorgehen, unsere App hat den Ansatz, diese Arbeit, also das Mappen der Street Art, aber auch das Aktualisieren der Street Art, das Schießen von neuen Bildern von demselben Kunstwerk zu crowdsourcen, und zwar über die Community. Das heißt, jemand, der die App benutzt, kann nicht nur Street Art finden um sich herum, sondern kann auch gleichzeitig losziehen und die Datenbank füttern und aktualisieren. Und das heißt, wir haben also dieses eine Ziel, diese Datenbank zu bauen. Und das andere Ziel ist ein Experiment, nämlich ein soziales Experiment, ob dieses Crowdsourcen auf dem Level funktioniert. Also jetzt nicht nur Crowdfunden über unser Indiegogo-Projekt, um uns mitzufinanzieren. Ein paar Aspekte sind halt leider, kosten leider Geld in diesem Projekt, sondern auch Crowdsourcen von Arbeit, von Mikroarbeit.
Bist du denn selber eigentlich Sprayer?
Ich bin selbst nicht Sprayer, nee. Ich bin ziemlicher Nerd. Ich bewege mich vor allen Dingen, naja, in meiner Universität, programmiere Stuff Das mache ich den Tag über.
Okay, du bittest ja bei Indiegogo nicht nur um Geld, sondern auch noch um Unterstützung anderer Art. Was brauchst du noch, damit die App fertig werden kann?
Es hat mehrere Aspekte. Also wie schon gesagt, ich bin Programmierer und auch diejenigen, mit denen ich zusammenarbeite, sind in erster Linie Programmierer. Was wir noch brauchen, ist rechtlicher Support. Medienrecht ist ein interessantes Thema. Vor allen Dingen in Deutschland ist es ja vielleicht ein bisschen anders als zum Beispiel in den USA und so weiter. Das ist ein großes Thema. Da habe ich auch schon ein paar Kontakte geknüpft, aber es kann gern noch mehr sein. Wenn wir da kostenlosen Support bekommen, ist das natürlich klasse. Aber wenn normalerweise wollen Anwälte Geld haben und deswegen unter anderem sammeln wir das Geld.
Jetzt Hand aufs Herz, im Moment sieht es nicht so ganz so gut aus mit der Kampagne. Du brauchst 16.000 Euro, bist gerade bei etwas über 100, bis zum 20. Oktober ist noch Zeit. Das heißt, da kann noch was passieren. Machst du dir denn trotzdem schon Gedanken darüber, wie es weitergehen soll, sollte es nicht klappen?
Also das Projekt geht auf alle Fälle weiter, aber wenn wir das Geld nicht zusammenbekommen, dann halt eher so auf einem Hobby-Level eher kleiner. Wenn wir das Geld zusammenbekommen, können wir halt richtig durchstarten. Dann können wir zum Beispiel dafür sorgen, dass wir ein ordentliches Design für die App bekommen. Ich bin Programmierer, kein Designer. Ich kann was zusammenstückeln, aber ein richtig ordentliches Design wäre natürlich schön. Wir könnten ordentlich Server bezahlen, denn dieses Bilder-Hosten kann richtig ins Geld gehen, wenn man erstmal bei einer gewissen Menge an Bildern ist. Und können das halt etwas größer aufziehen, können wirklich ein Projekt schaffen, das weltweit am besten die Nummer 1 wird in Sachen Street Art, Street Art Mapping und öffentlichen Zugang zu Creative Commons lizenzierten Bildern.
Aber das gibt's so auch noch nicht. Aber da dran bist, da du das aus persönlichem Antrieb lässt, lässt du das dann nicht fallen wie so eine heiße Kartoffel.
Nein, auf keinen Fall.
Also das heißt, wenn jetzt jemand das sehr, sehr spannend findet und das sieht, kann er sich trotzdem bei dir melden, kann sagen, ich supporte dich nur irgendwie. Was spricht dagegen, eventuell eine App zu programmieren, die was kostet und sich darüber zu finanzieren?
Naja, das wäre dann wieder dieses Kommerzielle und davon wollten wir eigentlich weg. Also die Idee ist schon, einen freien, öffentlichen Zugang zu schaffen zu Street Art, leicht auffindbar und eben ohne dieses Google macht Werbung für sich dadurch, dass sie Street Art supporten und Nike verkauft Schuhe dafür. Genau das wollen wir halt nicht haben, sondern wir wollen eine werbefreie App, die ist werbefrei, sie wird kostenlos und werbefrei sein und wollen uns komplett über Spenden finanzieren, unterschiedlicher Art. Wir spielen mit Gedanken wie zum Beispiel Patenschaften für, wie man das so von Bänken kennt, in Parks, für Bilder und solcherlei Dinge.
Also spannende Ideen, aber ich glaube, ihr habt auf jeden Fall nicht den einfachsten Weg gewählt, aber das muss man ja auch immer nicht unbedingt. Noch ist Zeit, ihr könnt Tobias und seine Mitstreiter unterstützen, wenn ihr seine Idee mögt. Ich glaube ja, das hast du auch schon so ein bisschen angesprochen, dass der große Vorteil ist, dass eben kein Unternehmen dahinter steckt, was irgendwie für sich selber Werbung machen will, sondern jemand oder ein Team, der das aus privatem Interesse und aus privatem Antrieb macht und einfach Street Art fördern will und sichtbar machen will. Die Links dazu, zu dieser Kampagne und allem Weiteren findet ihr im Blog zur Sendung trackback.fritz.de. Dir, Tobias, vielen Dank fürs Gespräch und viel Erfolg.
Dankeschön.
Die Blue Ducks, 4 Inches of Water. Das ist noch ein vielversprechender Hip-Hop-Act, den wir euch diese Woche hier bei Trackback vorstellen dürfen. Die ganze EP Heavy Air, die könnt ihr euch kostenlos und legal runterladen. Und den Link dazu findet ihr wie immer. Ja, es ist auch ein bisschen ermüdend, dass ich das immer sagen muss. Aber es schalten ja auch Leute ein, die jetzt gerade erst das hören und sagen, was war das für eine coole Musik. Also trackback.fritz.de, das ist die Adresse. Da findet ihr das, könnt es kostenlos runterladen.
Fritz Trackback. Blogger privat.
An dieser Stelle stellen wir ja hier bei Trackback jede Woche einen Blog und den Menschen dahinter vor. Und normalerweise funktioniert das so, dass der Blogger oder die Bloggerin aus der letzten Woche eine Empfehlung für die nächste Woche ausspricht. Und manchmal, da ist es dann so wie in dieser Woche, dass diese Empfehlung leider beide keine Zeit haben. Aber zum Glück haben wir ganz tolle Follower auf Twitter. Und die habe ich dann gefragt, wer soll denn in dieser Woche Blogger privat werden? Dann hat Jens Scholz geschrieben und uns Caliban.de von Gunnar Lott empfohlen. Ich bin aufs Blog, musste direkt beim ersten Text lachen und habe Gunnar eine Mail geschrieben. Er schrieb dann zurück, ja gerne, aber bloggen tue ich nicht mehr so viel. Ich bin viel mehr auf Podcast, geht doch auch. Oder habe ich gesagt, ja, und jetzt ist er da und wir sprechen über beides, Blog und den Podcast Stay Forever. Und ich freue mich wirklich, dass er da ist, auch wenn er gestern im Vorgespräch meinte, das würde ich doch jedem sagen. Stimmt ja auch, aber bei dir habe ich es ernst gemeint. Hi Gunnar.
Hallo, ich bin Gunnar. Ich bin die Nummer 3 der wöchentlichen Empfehlung, wie ich gerade gehört habe.
Naja gut, quasi ja die Nummer 1 auf Twitter. Ja. Trotzdem sprechen wir zuerst über das, was du machst, was dir wichtiger ist, und da lass mich kurz überlegen, das ist dein Podcast, richtig?
Genau, ich bin mit Leib und Seele Podcaster. Ich bin Blogger der ersten Stunde, möchte ich fast sagen, aber das ist fast eingeschlafen, das Blog.
Und lustigerweise hat mir Dennis, unser Gamechecker, der halt das macht, was du früher gemacht hast, nämlich Spiele ausprobieren und dann darüber erzählen, wie die sind, das auch schon empfohlen, diesen Podcast Stay Forever. Und jetzt hatte ich endlich mal einen Anlass, mir das anzuhören. Und ich finde es ja mal gut, wenn man kurz zusammenfassen kann, worum es geht. Und ganz kurz zusammengefasst, du und Christian Schmidt, ihr sprecht bei Stay Forever über alte Spiele. Das bringt es auf den Punkt, oder?
Eine Serie von Gesprächen über alte Computerspiele.
Und wie das so ist, ich bereite mich auch vor auf diese Sendung. Manchmal klingt das ja nicht so, aber ich habe mir dann die erste Folge angehört. Ja? Da merkt man noch, wie ihr selber noch nicht so ganz sicher seid, was ihr da macht. Ihr hattet da, glaube ich, auch das ein oder andere Tannenzäpfle getrunken. Die Soundqualität, die war auch noch nicht so berauschend. Aber jetzt seid ihr bei Folge 37 und trotzdem steht in der Beschreibung, es ist den Herren auch nicht recht klar, warum das jemand außer ihren Müttern interessant finden sollte. Ist das Understatement oder wundert ihr euch wirklich, warum euch Leute zuhören?
Nein, das ist ein bisschen Understatement. Ja. Natürlich. Ehrlicherweise, wir sind ja eitel genug, um zu glauben, dass wir das ganz gut machen, und wir kriegen ja auch immer schönes Feedback, aber es ist ein sehr persönlicher Podcast, der, glaube ich, auch nur funktioniert, weil uns viele Leute, die uns zuhören, schon kennen, nämlich weil wir altgediente Spielejournalisten sind und früher bei der Zeitschrift GameStar gemeinsam gearbeitet haben. Und wir versuchen, alte Spiele ein bisschen wie in einer archäologischen Expedition vorzustellen. Ist auch immer sehr recherchiert von uns. Da nochmal alles genau, dass wir auch keine Fehler machen, alles nochmal genau rauszukriegen. Aber wir versuchen, dem immer so eine persönliche Note zu geben. Also wir nehmen Spiele, bewerten Spiele nochmal anhand unserer eigenen Erfahrung, wie wir das früher empfunden haben. Und weil wir Ex-Spielejournalisten sind, haben wir oft noch eine andere Geschichte zu erzählen, die noch nicht erzählt worden ist. Weil wir haben dann den Entwickler des Spiels persönlich getroffen oder derartige Dinge und können dem noch diese Erfahrung, also da noch ein bisschen anreichern.
Ja, du hast gesagt, ihr seid vom Fach, und das merkt man auch immer wieder. Und gerade, ich hatte das gerade so ein bisschen spaßig gesagt zur ersten Folge, aber jetzt in den aktuellen Folgen hat man auch gemerkt, dass ihr euch wirklich sehr gut vorbereitet. Auch natürlich Insiderwissen habt von früher, viel, viel Nerdkram, den ihr dann auch da breittretet. Was ist denn für euch, für dich das Geile an alten Spielen und dann noch darüber zu reden mit diesen ganzen Facts und dass ihr den getroffen habt und wer da irgendwie, welches Studio, und es ist ja total verrückt, was ihr da ausgrabt.
Es ist ganz, also es hat viel mit der persönlichen Note zu tun. Das ist ja meine erste Berufszeit beziehungsweise meine Jugend. So. Und deswegen sagen wir das auch so ein bisschen understatementmäßig so. Das kann nicht jeder nachempfinden. Und die Spiele sind auch objektiv betrachtet, wenn man sie heute sozusagen nochmal anspielt und betrachtet wie ein neues Spiel, also ohne den historischen Kontext, ist es auch fast nicht mehr zu verstehen, weil Spiele haben sich stärker als Filme in der grundlegenden Ästhetik, in der Technik und so wegentwickelt oder auch verbessert einfach. Ja, spielmechanisch hat sich einfach in den letzten 15, 20 Jahren sehr viel getan und viele Irrwege sind vermieden worden. Und wir versuchen aber, das sehr analytisch anzugehen und das nochmal darzustellen, warum die Spiele in ihrer Zeit bedeutsam waren und was die vielleicht hervorgerufen haben und wofür sie symbolisch stehen.
Es gibt ja wesentlich mehr alte Spiele als neue Spiele wahrscheinlich.
Das stimmt übrigens nicht, glaube ich.
Stimmt nicht.
Habe ich nicht drüber nachgedacht, bevor du es jetzt eben gesagt hast, aber das glaube ich nicht. Es kommen ja dieser Tage auf Steam, keine Ahnung, 100 Spiele im Monat raus das und so. Und früher, zu meiner Zeit als Redakteur, haben wir irgendwie 25 getestet.
Da hast du natürlich recht. Wahrscheinlich hast du recht. Man sieht, du bist der Profi. Aber trotzdem die Frage, es gibt ja verdammt viele alte Spiele. Und wie wählt ihr jetzt aus, über welche ihr sprecht im Podcast?
Oh, wir sind ja eiskalte Journalisten und wählen die aus, wo wir glauben, dass wir am meisten Feedback zu kriegen. Was am meisten Leute interessiert. Also ganz klar der Marketing-PR-Gedanke.
Naja, ihr seid nur auf die Klicks aus, habe ich das Gefühl.
Voll auf volle Klickschinderei, so. Ja, kontroverse Themen extra auswählen. Nein, aber wir spielen halt, wir haben halt viele Spiele gespielt, aber manche halt auch nicht. Und wir versuchen schon, also zum Ersten irgendwas zu finden, was wir beide gespielt haben, um diese Erfahrung von damals rüberzubringen und nicht sozusagen das nachspielen zu müssen. Wir versuchen natürlich Spiele zu finden, die für was stehen. Ja, also wie, keine Ahnung, wir haben letztens Elite besprochen oder Elite, das Weltraumspiel von 1984. Das war halt so ein bisschen der Start in überhaupt das ganze Genre der Weltraumspiele. Und dann wollen wir halt so ein bisschen herleiten, wie es dazu gekommen ist.
Welches ist denn das beste Spiel aller Zeiten?
Das kann man so nicht sagen, das weißt du aber auch.
Super Mario Kart wäre die richtige Antwort gewesen.
Das ist auch gut.
Ja, es ist wirklich sehr, 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 sehr schön, was ihr da macht. Also ich habe mir das angehört. Ich glaube, jetzt jemand, wer gar nichts mit Videospielen, Computerspielen anfangen kann, der hat da nicht so viel von. Aber wer ein bisschen was davon mit anfangen kann und auch schon ein bisschen länger spielt als 2 Jahre, der findet da, glaube ich, sehr viel. Lass uns trotzdem noch mal kurz über deinen Blog reden, wo du sagst, der so ein bisschen eingeschlafen ist. Ich bin da ja draufgegangen und fand das richtig lustig zu lesen. Kurzer Ausschnitt, ich rezitiere jetzt mal einen Beitrag von dir. Ein kurzer Dialog mit dem Goldkind. Das Goldkind so, Papa, bist du nicht Fan von Hannover 96? Ich, ja, weißt du doch, Goldkind, aber auch von Deutschland, oder? Ich, ja, natürlich, Goldkind, und wenn Deutschland gegen Hannover spielt? Ich, aber das passiert nie, Goldkind, aber wenn? Ich, vermutlich trotzdem für Hannover. Dann das Goldkind, aha, du würdest Deutschland hängen lassen, dann bist du kein echter Fan. Die Conclusio, arg, erst 6 und sie argumentiert schon wie ein Internet-Troll, das kann noch was werden. Ich musste direkt lachen, als ich das gelesen habe.
Das ist nicht erfunden, das ist nur aufgeschrieben. Meine Tochter ist so.
Ja, aber warum kommt da nicht noch mehr von? Also müssen wir uns damit begnügen, dass du jetzt seit 2002 was aufgeschrieben hast und wir das jetzt noch lesen können? Oder kommt auch noch mal neuer Stuff auf deinen Blog?
Das ist ein bisschen veraltet. Die Art, wie ich gebloggt habe oder jetzt auch noch ein bisschen hin und wieder blogge, ist halt, das ist halt ein klassisches Ego-Blog. So, ich habe das 2002 gestartet. So hat man ja früher Blogs gemacht. Ne? Ich-Perspektive, sehr persönlich beschrieben, Tagebuch, das Internet-Tagebuch. Und heutzutage sind ja die ganzen Blogs, die ganzen erfolgreichen Blogs, sind ja thematische Blogs. Es gibt das vegane Kochblog und das, das Games-Blog und das Blog über Astrologie und irgendwas. Und es passt nicht mehr so richtig in die Zeit, sowas ganz Persönliches zu machen. Und ich habe viel von dem, was ich an Mitteilungsbedürfnis habe, erfülle ich irgendwie auf Facebook und Twitter.
Okay, das heißt, dein Mitteilungsbedürfnis ist gestillt. Aber man kann man kann ja noch, wie gesagt, du bloggst da seit 2002. Wenn man das spannend findet und da deine Geschichten irgendwie lesen will, dann kann man das ja auch alles noch zurückverfolgen. Jetzt haben wir bei Blogger Privat eine gute Tradition, dass die Kurzfragerunde. Bist du bereit dafür?
Oh, bitte.
Der oder das Blog?
Ich bin immer der Meinung, das muss das Blog heißen.
Kaffee oder Tee?
Oh, Kaffee.
Facebook, Twitter oder Google+.
Facebook.
Windows, Linux oder OS 10?
OS 10.
Wie viel Facebook, Twitter, Google+, oder sonstige Accounts hast du insgesamt?
5 relevante.
Hardcore oder Casual Gamer? Die Frage müssen wir wahrscheinlich gar nicht stellen, oder?
Ja, Hardcore.
Verschlüsselt oder unverschlüsselt?
Unverschlüsselt, ich bin da ganz blauäugig.
Freiheit oder Sicherheit?
Freiheit.
Was denkst du, bleiben wir dabei deinem Podcast, wenn du die alten Folgen dir nochmal anhörst?
Zu 50% denke ich, meine Herren, was für ein Schwachsinn. Und zu 50% denke ich, ich war ganz schön brillant. Kann ich das heute nochmal so wiederholen? Super.
Welche Seite geht als erstes auf, wenn du deinen Browser aufmachst?
Peinlicherweise Google.
Was ist der nächste Blog, Podcast oder sonst was, was wir in der nächsten Woche an dieser Stelle hier unbedingt vorstellen müssen?
Es gibt 2 Podcasts, die ich gerne empfehlen möchte. Und das eine ist Sternengeschichten. Das ist eine Podcast-Reihe über Astronomie. Und ich habe noch nie so viel über Astronomie gelernt. Kleine 10-Minuten-Häppchen, sensationell. Also alles ganz verständlich erklärt, wie eine fantastische Uni-Vorlesung, aber halt so, dass es jeder versteht. Und der zweite ist ehrlich gesagt Vetternwirtschaft, nämlich mein Freund Christian Schmidt, mit dem ich auch den Stay Forever Blog mache, macht noch einen Blog, der heißt Young in the 80s, wo er erzählt vom Aufwachsen in den 80ern. Sehr interessant.
Ist das mit den Sternengeschichten, ist das Florian Freistetter? Der das macht? Ah, okay, ja. Den lese ich auch sehr gerne. Der kann das alles sehr, sehr gut und sehr, sehr einfach erklären. Der war auch schon mal hier bei Fritz tatsächlich in aus einer Talksendung und hat alles erklärt. Nein, der war nicht jetzt hier bei uns in der Sendung. Ah, okay. Also bei uns in der Sendung passt er, aber er war schon mal hier in so einer Talksendung, wo Leute anrufen konnten und er was erklärt hat als der Erklärbär. Eine Frage habe ich noch, bevor wir zum Ende kommen. Welche Frage haben wir vergessen zu stellen?
Das ist eine gute Frage, aber ich stelle die auch immer gerne in Interviews, aber ich hasse sie, wenn ich sie selber gefragt werde.
Gut, dann haben wir auch noch eine Frage gestellt, wo wir noch richtig provoziert haben. Wenn ihr euch für Spiele und auch für die Klassiker unter den Spielen interessiert, dann lege ich euch den Podcast Save Forever wirklich ans Herz. Alles sehr, sehr nerdy, aber auch mit einer ganz, ganz großen Liebe zu den alten Spielen und mit wirklich interessanten Facts. Ich glaube aber, jemand, der mit Spielen nicht so viel anfangen kann, der ist da eher raus. Na gut, aber das ist dann nun mal so, wenn ihr trotzdem denkt...
Stimmt nicht! Nein, wir kriegen immer dankbare Zuschriften von 18-Jährigen oder so, die halt gerade mit ihrer eigenen Spielekarriere vor ein, zwei Jahren angefangen haben und sagen, also das würden sie jetzt nie nochmal spielen, aber es ist total interessant, uns zuzuhören.
Okay, cool, dann kann man ja auch, ja gut, ich habe das jetzt aus einer Perspektive von dem Menschen, der da ja auch irgendwie ein Interesse dran hat, gehört, aber gut, dann hört es euch auch so an, wenn ihr euch nicht für Spiele interessiert. Verdammt, geht hin, ladet euch das runter, im Blog zur Sendung trackback.fritz.de findet ihr den Link. Wer es nicht macht, ist doof. Und Gunnar, dir vielen Dank für deine Zeit und viel Erfolg noch, viel Spaß noch mit Stay Forever.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Talk to some girl about art, making music in an old garage, getting tipsy on a vernissage. I'm bored.
Nagelstudio. Ja, so heißt diese Kapelle und das Lied heißt Bored in Berlin. Und diese Bruno Nagelstudio sind morgen zu Gast hier in den Fritz Studios bei Unsigned. Unsigned, das ist unsere Sendung bei Fritz hier für Künstler und Bands ohne Plattenvertrag. Also wenn ihr Bock habt auf mehr Musik von Bruno Nagelstudio live oder allgemein auf neue Musik steht, die noch nicht von den großen Majors entdeckt und kaputt gemacht wurde, dann gibt's das morgen zu hören hier bei Fritz von 17 bis 20 Uhr. Und wir bei Trackback, wir machen jetzt den Sack so langsam zu. Auf trackback.fritz.de findet ihr alles, was wir heute gemacht haben und gleich dann auch den Podcast der Sendung zum immer und immer und immer wieder hören. Außerdem findet ihr da den Link zum Song, den ihr jetzt gleich noch hört, Polygrains mit Jenkins. Mich findet ihr da nicht, denn ich fahre jetzt gleich nach Hause, bin aber nächste Woche wieder da. Bis dahin macht keinen Blödsinn. Ciao.
Fritz. Und das hört man.